wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Heute ist Montag, der 17. August und ihr hört Stand jetzt, den ersten Sportpodcast des Tages auf meinsportpodcast.de.
7.07 Uhr sind wir natürlich wieder für euch da und bringen euch die Themen, die das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Und wir, das sind mein Kollege, der Sportfan, Sportjournalist und Stadionsprecher der deutschen Fußballnationalmannschaft, Andreas Wurm.
Und der Chefredakteur von meinsportpodcast.de, Malte Asmus. Guten Morgen in die Runde und guten Morgen, Malte.
Wir haben wieder ein buntes Sportmix-Programm für euch zusammengestellt. Die drei Erkenntnisse des Formel-1-Rennens in Barcelona sind natürlich Thema bei uns. Wir gratulieren zudem auch noch einer Formel-1-Legende zum 68. Geburtstag. Denken an den Tag zurück, an dem Steffi Graf die Nummer 1 in der Tenniswelt wurde, haben wie immer Top und Flop für euch. Und Andreas hat uns natürlich auch wieder von seinen Erlebnissen aus der Europa League zu berichten. Der ist rechtzeitig aus Köln wieder zurückgekommen, um Stand jetzt zu machen. Hat gestern Abend ja Sevillas 2:1 Sieg über Man United als Stadionsprecher begleitet.
Meine Herren, das war ein Fußballabend. Hitzköpfe gegen, sagen wir mal so, englische Robustheit. Meine Herren, welch ein Fußballspiel. Da ging es mächtig zur Sache gestern Abend. 90 Minuten und ein bisschen was obendrauf, denn der deutsche Schiedsrichter Felix Brüch hatte richtig was zu tun. Ich meine, es ist klar, wenn eine englische Mannschaft auf eine spanische Mannschaft trifft, dann ist da Feuer drin, spanisches Feuer. Und natürlich, die Engländer sind ja auch dafür bekannt, dass sie durchaus emotional auf dem Platz werden können. Und wenn es spielerisch nicht klappt, dann wird es halt körperlich. Und all das haben wir gestern Abend gesehen. Aber ich erzähle gleich noch ein bisschen mehr dazu. Ich bin immer noch ganz außer Atem, möchte ich sagen. Also, mach mal du weiter. Ich schalte mich dann gleich wieder dazu.
So machen wirst du bist ja emotional immer noch richtig beim Spiel dabei. Da bin ich gleich mal auf deinen Spielbericht gespannt. Aber wir starten mit Radsport in die Sendung. Der Sieg von Daniel Martinez beim Kriterium du Dauphiné wurde ja überschattet von einem wahren Sturzfestival und einigen schweren Unfällen. Kam ja letztlich auch nur zustande, weil der Führende vor dem Schlusstag, Primoz Roglic, am Sonntag sturzbedingt gar nicht mehr hatte an den Start gehen können. Das führt uns gleich zur Frage, hat der Radsport ein Sicherheitsproblem? Das klären wir mit einem Experten.
Top-Thema.
Zahlreiche Stürze haben das Radsportwochenende überschattet. Emanuel Buchmann, der erlitt bei der Dauphiné Schürfwunden und blaue Flecken. Steven Kruijswijk, der kugelte sich die Schulter aus. Auch Primoz Roglic stürzte schwer, kam aber ins Ziel. Und bei der Lombardei-Rundfahrt, da kollidierte Remco Evenepoel bei einer Abfahrt mit einer Mauer, überschlug sich, fiel ein Abhang hinunter, erlitt einen Beckenbruch und eine Lungenquetschung. Und Maximilian Schachmann, der kollidierte kurz vor dem Ziel mit einem Auto, das auf der Strecke eigentlich nichts verloren hatte. Dazu kam ja noch der schwere Sturz von Fabio Jakobsen im Sprintfinale kürzlich bei der Polen-Rundfahrt. Viele Stürze, viele verschiedene Ursachen natürlich auch, aber auch viel Kritik aus der Szene bei der Dauphiné. Da protestierten zum Beispiel am Sonntag die Profis auf der Etappe und das Ganze wirft damit eine große Frage auf, die ich jetzt mit unserem Radsportexperten, dem langjährigen Trainer Manfred Munk, gerne klären möchte. Hat der Radsportstand jetzt ein Sicherheitsproblem? Hallo Herr Munk.
Hallo Herr Asmus, schönen guten Tag.
Ja, hat der Radsport ein Sicherheitsproblem aus Ihrer Sicht? Kann man das so zusammenfassen oder wäre das ein bisschen zu überspitzt?
Das wäre jetzt etwas überspitzt und auch zu pauschal aus meiner Sicht. Dieses Jahr ist es durch die Pandemie einfach der Fall, dass viele Veranstalter die Rennen relativ schnell aus dem Boden stampfen mussten, wahrscheinlich auch keine Alternativstrecken zur Verfügung haben oder hatten. Vielleicht auch mal eine Straße auszubessern, das einfach nicht gemacht worden ist, weil wahrscheinlich andere Probleme zu lösen waren. Aber es ist ganz klar, es geht auf die Sicherheit und natürlich auch die Gesundheit der Fahrer. Wenn ich so eine Abfahrt runterfahre, wie Tom Dumoulin sagt, also wo im Grunde genommen aussieht wie ein Ziegenpfad, kann ich relativ langsam runterfahren, aber sobald einige Athleten das Risiko gehen, fahren andere mit. Und wenn die Leute von mir hinfallen, kann das immer fatale Folgen haben. Sollte natürlich aber auf dem Rennen dieses Niveau nicht sein, dass man solche Chancen runterfährt.
Toni Martin, der hat zum Beispiel auch bei Instagram geschrieben, zu diesen Stürzen da am Wochenende: Kies und tiefe Löcher die ganze Strecke runter. Die Personen, die sich für diesen Weg entschieden haben, die scheren sich keine Sekunde um die Sicherheit von uns Fahrern. Jetzt haben Sie ja ein bisschen Verständnis zumindest für die Organisatoren an den Tag gelegt, eben als Sie gesagt haben, ja, die hatten auch nicht so viel Zeit durch diese ganzen Umstände, die jetzt eben in der aktuellen Situation da auch auf Sie einprasseln. Aber wie viel Mitschuld würden Sie insgesamt den Organisatoren dann geben für diese Gefahren, wenn wir jetzt zum Beispiel aber auch die Situation mit Max Schachmann uns da nochmal vor Augen führen, wo plötzlich ein Auto auf der Straße ist, was da eigentlich gar nicht hingehört, was gar nicht zum Rennen letztlich gehörte?
Da hat sehr wahrscheinlich Personal gefehlt, einfach Absperrung, Organisation. Es war ein SUV, also wo vor ihm einfach mal ihn überholt hat und abgebogen ist und hat ihn dann halt einfach regelrecht umgefahren. Hat natürlich auf der Straße nichts zu suchen. Die Frage ist halt, wie dieses Auto überhaupt auf diese Strecke kommt. Also alles Dinge, wo natürlich die Organisatoren also einfach eine gewisse Verantwortung haben, wo man besprechen muss, wo man lösen muss. Allerdings in Polen bei einer kleineren Rundfahrt war es auch so, dass mal eine komplette Etappe, Anführungszeichen, boykottiert oder neutralisiert worden ist, weil die Fahrer und sportlichen Leiter gesagt haben, die Strecke ist unfahrbar. Ist halt auch immer die Frage für Sponsoren und Veranstalter, wie interessant das dann auch ist, wenn diese Etappen komplett aus der Wertung raus sind.
Jetzt hat die Fahrervereinigung einen runden Tisch gefordert angesichts dieser Vorkommnisse am Wochenende, hat gesagt, wir müssen uns zusammensetzen, um solche Probleme zu lösen.
Simon Geschke hat ja auch schon gefordert, dass man sich jetzt mal zusammensetzt und gewisse Gefahrenstellen rausnimmt, also einfach aus dem Rennen. Dieses Jahr ist es für mich noch ein bisschen verschärft, also einfach, weil viele Teams am Existenzminimum knabbern, Ergebnisse brauchen und ich gehe jetzt mal davon aus, auch einige Athleten gewisses Risiko gehen bei diesen Rennen. Also eine ganz, ganz schwierige Situation. Die Fahrergewerkschaft oder Gemeinschaft, die gibt es schon seit 90er Jahren und die sind ja auch für Mindestgehälter und jetzt auch für Streckensicherung, also jetzt verantwortlich oder jetzt einfach, wo sie sich drum kümmern sollten. Allerdings gibt schwere Stürze nicht erst seit diesem Jahr. Also vielleicht auch einfach mal eine Gelegenheit, vieles im Radsport oder einiges im Radsport neu zu organisieren und gefährliche Abfahrten einfach rausnehmen. Remco Evenepoel ist ja auch über eine Mauer gefahren. Die Abfahrt ist auch seit vielen Jahren umstritten, wo da drin ist. Also das sind Dinge, wo man sich vielleicht mal Gedanken machen sollte. Weniger Show und einfach mehr auf die Gesundheit der Fahrer zu achten.
Sind das aus Ihrer Sicht auch Gedanken, die tatsächlich dann sich auch gemacht werden bei den Organisatoren oder auch beim Weltverband?
Die Frage ist halt, ob die Zuschauer Stürze sehen wollen oder vielleicht gibt's bisher dieses Jahr nur schwer verletzte Fahrer. Letztes Jahr gab's bei der Polen-Rundfahrt auch leider einen Todesfall. Die Frage ist, ob die Zuschauer sowas sehen wollen oder ob ihnen der Sport irgendwo wichtiger ist. Also ich glaube, jetzt dieser Bergabsprint in Polen, ob die jetzt 80 bergab fahren oder 60 im normalen Sprint, also das ist für die Leute relativ uninteressant. Und da sollte man vielleicht ein bisschen wegkommen vom höher, schneller, weiter. Aber ich glaube jetzt auch, dass das ein schleichender Prozess ist und da nicht einfach ein Schalter oder Hebel umgelegt werden kann, weil hat die letzten Jahre ja auch irgendwie funktioniert. Nur dieses Jahr häuft sich das aufgrund der besonderen Situation, also die wir aktuell haben, dass viele Veranstalter oder jetzt auch Teams oder Rennfahrer, die vielleicht im letzten Vertragsjahr sind, irgendwelche Ergebnisse brauchen oder etwas vorweisen müssen und dann ein höheres Risiko gegangen ist, wird aber ganz klar, das Risiko hängt immer damit zusammen, wie die Umgebung ist.
Solche Regularien zu ändern, wie lange dauert das? Kann das auch relativ schnell gehen oder wie lang sind da die Entscheidungsfindungsprozesse, die da beim Weltverband dann auch gegangen werden müssen?
Na, das ist dann immer mit Abstimmungen verbunden. Dann haben nicht alle das Beispielsprachrecht. Also das ist immer eine Sache, die ein bisschen länger dauern kann. Man sieht ja auch, dass seit vielen Jahren Diskussionen da sind, das zu verbessern oder zu ändern oder zu entschärfen. Vielleicht ist ja dieses Jahr mit diesen sehr, sehr vielen Stürzen, vielleicht erfolgt doch mal ein Umdenken, dass man einfach ein bisschen pragmatischer ist und einfach die Sicherheit von den Sportlern über alles stellt, weil letztendlich, finde ich, sind alle zufrieden oder froh, wenn die Athleten gesund ins Ziel kommen und man trotzdem ein spektakuläres Finale gesehen hat. Also die Gesundheit sollte natürlich immer über allem Spektakel stehen.
Radsport-Experte Manfred Munk zu den zahlreichen Stürzen und die Sicherheitsdiskussion aktuell in der Radsportszene. Herr Munk, vielen Dank.
Danke Ihnen, Herr Asmus.
Stand jetzt aktuell.
Wir kommen zur Formel 1 hier bei Stand jetzt auf meinsportpodcast.de und zum Rennen in Barcelona. Und wenn wir über das Rennen dort sprechen, dann müssen wir auch über Lewis Hamilton sprechen. Der dominiert den großen Preis in Barcelona ja seit Jahren, gewann in diesem Jahr zum vierten Mal in Folge schon, setzte sich klar gegen Max Verstappen und Valtteri Bottas durch. Und auch für Sebastian Vettel gab es letztlich ein versöhnliches Ende. Er fuhr von 11 auf Platz 7 vor, hat jetzt 3000 Formel-1-Punkte in seiner Karriere gesammelt. Und welche Erkenntnisse hat unser Formel-1-Experte Kevin Scheuren vom Starting Grid Podcast aus diesem Rennen gezogen? Das kann er euch jetzt erzählen.
Ja, lieber Malte, mal wieder Zeit für drei Erkenntnisse zur Formel 1, ich weiß. Das dritte Mal in Folge jetzt, der nächste Triple-Header liegt hinter uns. Ein bisschen Pause tut uns da, glaube ich, auch jetzt ganz gut nach diesem aufregenden Rennen in Spanien. Nein, Scherz, das war grausam. Also die erste Erkenntnis ist, Spanien, Barcelona muss aus dem Rennkalender fliegen. Es gibt selten gute Rennen dort in Spanien, muss man sagen. Und heute war wieder kein gutes Beispiel dafür. Sehr lange Prozessionsarien, die sie da gefahren haben. Reifenmanagement, das ist nicht die Formel 1, die ich sehen will. Das ist nicht die Formel 1, die die Fans sehen wollen. Da muss man dringend was machen. Da muss man auch was ändern, meiner Meinung nach. Da muss man, weiß ich nicht, die Reifen als Faktor mal rausnehmen. Es ist anstrengend gewesen und ja, das will man eigentlich so nicht sehen. Aber gut, gehört dazu. Fakt ist auch, Lewis Hamilton erneut mit dem nächsten Rekord die meisten Podien in der gesamten Formel 1-Geschichte. Wahnsinnsleistung, muss man einfach den Hut vorziehen. Er hat ganz zu Beginn schon angefangen, seine Reifen zu schonen, damit auch seine Kontrahenten Max Verstappen und natürlich auch Valtteri Bottas, der den grauenvollen Start hatte, ein bisschen an sein Rennen gezogen. Und Max Verstappen hat sich aufgeregt bei seinem Renningenieur, wollte die Reifen früher wechseln, wollte eine eigene Strategie fahren, aber man hat sich wieder sehr an Lewis Hamilton orientiert und da muss man einfach sagen, er hat das sensationell gemanagt, er hat seine Reifen wunderbar auf Temperatur gehalten und in seinem Fenster gehalten und da muss man dann sagen, verdienter Sieg für Lewis Hamilton, der ja ganz klar seinem Weltmeistertitel entgegenfährt, jetzt auch Valtteri Bottas, der wohl nicht mal Vize-Weltmeister werden will, sondern jetzt auch noch hinter Max Verstappen hängt. Und ja, mal schauen, vielleicht kann der Red Bull in den nächsten Rennen aber nochmal Lewis Hamilton gefährlich werden. Es ist auf jeden Fall das einzige Auto, was wirklich mithalten kann, denn auch die Racing Points können das auf Dauer nicht. Die dritte Erkenntnis ist, dass Sebastian Vettel der bessere Rennstratege ist oder der Reifenstratege beim Ferrari-Team. Er hat sich mal locker gegen seinen Renningenieur durchgesetzt, eine eigene Strategie gefahren und dann einen wunderbaren 7. Platz erreicht. Für ihn natürlich ein tolles Ergebnis, immer noch nicht genug, da muss man ehrlich sein. Er wurde aber von den Fans zum Driver of the Day gewählt, denn er ist ja quasi von Platz 11 gestartet und dann auf Platz 7 reingekommen. Das ist eine gute Leistung, vor allem weil sein Teamkollege Charles Leclerc das Auto abstellen musste. Das heißt, er hat seinen Teamkollegen auch mal geschlagen. Was, glaube ich, ganz wichtig für ihn ist auch so oder so. Natürlich kann man bei Ferrari nicht zufrieden sein. Er hat ein neues Chassis bekommen, man hat einiges an seinem Auto verändert. Aber gut, wir müssen nehmen, was wir können. Ja, wir müssen mitnehmen, was wir können bei Sebastian Vettel und bei Ferrari. Und da ist Platz 7. Ein gutes Ergebnis, wichtige Punkte für ihn und sicherlich auch für ja das, was dann in Spa folgen soll. Nämlich hoffentlich ein noch besseres Ergebnis für Sebastian Vettel. Eine eingehende Analyse des großen Preises von Spanien mit vielen weiteren Informationen und Geschichten dann natürlich bei uns bei Starting Grid unter der Woche. Bis dahin. Mach's gut, Malte, und zurück zu dir zu Stand jetzt.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ja. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Unser Top des Tages ist Sprinter. Er hört auf den Namen Dennis Almas und ist Stand jetzt in Deutschland das Maß aller Dinge über 100 Meter. Letzte Woche wurde er in Braunschweig deutscher Meister über die 100 Meter. Diese Woche gewann er das Meeting in Leverkusen und verwies dabei seine innerdeutsche Konkurrenz mal wieder auf die Plätze.
Und unser Flop des Tages Stand jetzt ist das Beachvolleyball-Duo Laura Ludwig und Margareta Kosuch. Die schieden beim Turnier in Hamburg nämlich vorzeitig aus und unterstrichen damit mal wieder, dass sie einfach keine Konstanz in ihre gemeinsamen Leistungen bekommen. Und daran arbeiten sie ja immerhin schon seit Anfang 2019. Klar, sie feierten auch schon Erfolge, wie letztes Jahr zum Beispiel in Rom. Aber es gab eben auch immer wieder ziemlich bittere Negativerlebnisse, wie eben jetzt beim Heimspiel in Hamburg.
Geburtstagskind des Tages.
Er war und ist ein Sunny Boy und war in den 1980ern dreifacher Weltmeister. Einer der erfolgreichsten Rennfahrer der Formel-1-Geschichte wird heute 68. Happy Birthday, Nelson Piquet.
Piquet gewann insgesamt 23 Grand Prix, holte 24 Mal die Pole Position und lag insgesamt 7.465 Rennkilometer in Führung. Weniger als Ayrton Senna, aber mehr als Emerson Fittipaldi. Trotzdem sind beide Landsleute, also sowohl Senna als auch Fittipaldi in Brasilien, viel populärer und beliebter. Piquet war immer eher kritisch gesehen.
Er kam nämlich aus reichem Haus. Sein Vater war brasilianischer Gesundheitsminister und deshalb wurde ihm, Piquet, immer wieder vorgeworfen, sich mit Hilfe seines finanziellen Backgrounds Cockpits in den besseren Autos verschafft zu haben und deshalb zu seinen Erfolgen gekommen zu sein.
Ja, das war ein ziemlich heftiger Vorwurf, der aber wohl auch damit zusammenhing, dass Piquet eben ein Sunny Boy war. Hochtalentiert zwar, aber er ließ oftmals auch die professionelle Einstellung so ein kleines bisschen vermissen und Piquet war ein ziemlicher Heißsporn, schwierig im Umgang mit anderen.
Ja, vor allem mit Rivalen und Fahrern, die sportlich ja auch an ihm vorbeigezogen waren oder zumindest vorbeizuziehen drohten. Mit Nigel Mansell, da lieferte er sich heftige, unter die Gürtellinie gehende Verbalduelle. Mansell sei ein ungebildeter Dummkopf mit einer dummen und hässlichen Frau, hat Piquet zum Beispiel mal gepöbelt. Und auch mit Brasiliens Nationalheld Ayrton Senna legte er sich an. Den bezeichnete er nämlich nur abfällig als Taxifahrer aus Sao Paulo.
Aber damit beschädigte Piquet letztlich mehr seine eigene Reputation und beschwor die Kritik an ihm quasi selbst auf. Und unter diesem Eindruck verblassten seine sportlichen Erfolge etwas. Und die waren richtig groß. Es gibt nur wenige, die in der Formel-1-Geschichte besser waren.
Übrigens verwechselte Piquet nach seiner Karriere die normale Autobahn auch ein paar Mal zu oft mit einer Rennstrecke an der Straßenverkehrsordnung. Da orientierte er sich vielleicht, aber er hielt sich zumindest sehr selten an sie und deshalb nahm man ihm 2007 auch den Führerschein ab. Er hat ihn mittlerweile wieder, aber trotzdem lässt er dann hoffentlich das Auto heute Abend stehen, wenn er denn seinen 68. Geburtstag anständig feiert. Happy Birthday, Nelson Piquet.
Heute in der Sportgeschichte.
Am 17. August 1987, da war Steffi Graf dort angekommen, wo sie insgesamt 377 Wochen ihrer Karriere dann auch bleiben sollte, an der Spitze der Tennis-Weltrangliste. Mit gerade mal 18 Jahren war sie auf einmal das Maß aller Dinge im Damentennis. Sie hatte die große Martina Navratilova abgelöst.
Ja, 1987 war ohnehin ein Wahnsinnsjahr für Steffi Graf. Auf die Australian Open hat sie zunächst verzichtet, um sich darauf zu konzentrieren, ihr Spiel weiterzuentwickeln und vor allem ihre Vorhand noch mehr Power und Präzision zu verleihen. Aber genau das zahlte sich dann auch aus. Steffi gewann im Jahresverlauf 73 Matches, verlor nur ganze 2.
Darunter allerdings auch das Wimbledon-Finale gegen Navratilova und die US Open gegen Chris Evert. Aber dafür gewann sie die French Open gegen Navratilova und auch das Turnier in Manhattan Beach. 7 der besten 10 Spielerinnen der Welt waren in den Vorort von Los Angeles gekommen. Steffi war an Nummer 2 gesetzt und hatte das Finale gegen Chris Evert erreicht.
Und das wurde, der Bedeutung angemessen, natürlich live in der ARD übertragen. Hans-Jürgen Pohmann kommentierte damals und vermeldete:
Nach einer Stunde und 21 Minuten Spielzeit, 3 Matchbälle für Steffi Graf.
Und mit mutigem Surf and Volley holte sich Steffi dann auch den entscheidenden Punkt, feierte den 8. Turniersieg des Jahres, den 16. ihrer damals noch relativ jungen Karriere, obwohl sie mit 13 Jahren schon Profi geworden war. Also 5 Jahre war sie da schon Profi und die Siege, die kamen ja dann vor allen Dingen um 1987 herum so langsam ins Haus. Und sie schrieb natürlich auch deutsche Sportgeschichte.
Und Steffi Graf ist Weltranglistenerste nach diesem 6:3 und 6:4 Erfolg im Manhattan Country Club in Los Angeles gegen Chris Evert.
Nummer 1 der Welt zu werden, das hatte vor ihr noch kein Tennisspieler, keine Tennisspielerin aus Deutschland jemals geschafft. Und Steffi sollte 186 Wochen ununterbrochen an der Spitze bleiben. Insgesamt stand sie dort in ihrer Karriere 377 Wochen.
Stand jetzt aktuell.
Und jetzt kommen wir zum 2:1 von Sevilla über Manchester United gestern Abend. Die Spanier haben es also mal wieder geschafft, stehen im Finale der Europa League. Und Andreas, du warst ja gestern in Köln Augenzeuge, hattest uns eingangs der Sendung ja schon Appetit auf das Spiel gemacht und sehr emotional geschildert. Das darfst du noch ein bisschen mehr ausholen. Wie war's denn?
Das war ein Fußballspiel, wie man es sich wünscht für ein Halbfinale. Da war richtig Feuer drin zwischen Sevilla und Manchester United. Manchester United hat ja in den letzten Spielen nicht wirklich überzeugt, auch nur durch ein Elfmetertor und dann noch in der Verlängerung überhaupt erst das Halbfinale erreicht. Aber jetzt haben sie im Halbfinale quasi einen Abonnementsieger, den FC Sevilla, vor sich gehabt, die mit Leidenschaft gekämpft haben. Das muss man ihnen wirklich lassen. Insgesamt war dieses Spiel, das dann doch knapp 98 Minuten gedauert hat, ein ziemliches Geholze. Die haben sich nichts geschenkt und der deutsche Schiedsrichter Dr. Felix Brüch hatte eine Menge zu tun, wirklich eine Menge. Und es war gar nicht so leicht, diese ganze Meute in Zaum zu halten. Vor allem, und das muss man an dieser Stelle sagen, also der Fairplay-Gedanke wurde meiner Ansicht nach so ein kleines bisschen mit Füßen getreten, denn es waren ungefähr 40 Funktionäre, Betreuerteam etc. aus Sevilla auf der Tribüne und die haben einen Lärm gemacht. Also ganz ehrlich, so viel ist bei Paderborn, möchte ich sagen, bei einem ganz normalen Bundesligaspiel nicht los. Das war wirklich der Hammer. Also eben auch jede Szene kommentiert und das hat natürlich das deutsche Schiedsrichtergespann mächtig unter Druck gesetzt, denn es kam eigentlich nie so wirklich Ruhe in das Spiel. Manchester 1:0 in Führung gegangen, natürlich auch wieder durch ein Elfmetertor. Fernandes hat es wieder mal gemacht, wie auch schon im Spiel zuvor. Dann kam der Ausgleich und später wurde Luc de Jong eingewechselt und der hat dann das entscheidende 2:1 gemacht. Das geht so auch in Ordnung. Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel, aber letztlich muss man sagen, die Spanier haben wirklich einfach leidenschaftlicher gekämpft. Es war aber wirklich eine Menge drin. Es ist intensives Spiel, auch für mich als Stadionsprecher mit ganz vielen Auswechslungen, viel Durcheinander, Nervosität dann im Spiel. Also dafür, dass es ein Geisterspiel war und man denkt, dass die ganze Geschichte eigentlich ein bisschen ruhiger vonstatten geht, war das dann doch etwas außergewöhnlich. Persönliches muss man sagen. Jetzt also am Freitag das Finale, entweder Inter Mailand oder Shakhtar Donetsk. Das werden wir heute Abend dann erfahren. Da wird ja heute dann auch nochmal gespielt und zwar in Düsseldorf. Und dann gucken wir, wer am Freitag hier den Europa League Pokal mit nach Hause nimmt. Es könnte wieder mal Sevilla sein, die das ja schon mehrfach gewonnen haben. Übrigens hatte ich heute wieder Torben Sievers bei mir sitzen und was man nicht glaubt, da gibt es durchaus auch mal ein SMS oder ein WhatsApp-Verkehr mit dem Oberschiedsrichter, mit dem Hauptschiedsrichter, mit Felix Brüch in der Halbzeit, als er in seiner Kabine war. Denn da wird sich durchaus mal ausgetauscht. Eine ganz, ganz spannende Angelegenheit, auch da wieder mit dabei zu sein. Und diesmal hatte auch der Torben Sievers richtig was zu tun, weil es waren ganz, ganz viele strittige, ganz, ganz viele schwierige Szenen und die Emotionen waren eh hochgekocht. Und deshalb hat man auch für die Bildregie im Stadion dort extra noch einen Unparteiischen mit einbezogen. Das war auch bitter nötig. Also alles in allem ein großartiger Fußballtag, der durchaus tagsüber auch mit einem ganz, ganz starken Regenguss und Gewitter begleitet wurde. Der Rasen war dann richtig nass, wurde trotzdem vor dem Spiel nochmal gewässert. Aber die Spieler mögen das, weil das Verletzungsrisiko eben dann auch nicht so hoch ist, wenn man eher rutscht, als dass man einen stumpfen Rasen hat. Aber es war wirklich alles mit dabei. Also vom Wetter und der möglichen Angst, dass es durch ein Gewitter unterbrochen wird, bis hin zu vielen, vielen Toren. Schlussszenen, zu körperlichem Spiel und zu großen Emotionen dann eben auch am Ende.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Inter und Donetsk bestreiten heute Abend das zweite Halbfinale in der Europa League und ich lege mich als alter Tifoso mal auf Inter fest. Auch Donetsk hat zwar eine gute Form, wird sich sicherlich auch teuer verkaufen, aber Inter, vor allen Dingen auch die Abwehr und dann noch die Kombination dazu. Lukaku vorne, starke Defensive, treffsicherer Stürmer, das wird am Ende den Ausschlag zugunsten von Inter geben, da bin ich mir relativ sicher. Deren letztes Europacup-Finale ist übrigens auch schon 10 Jahre her. Damals gewann sie die Champions League gegen Bayern München und ich war in so einem kleinen Interessenkonflikt.
Und jetzt hören wir was vom FC Barcelona. Da setzt sich nämlich heute der Vorstand zusammen und wird dann wohl auch über das Schicksal von Trainer Quique Setién entscheiden. Dessen Tage dürften nach dem 2:8 gegen den FC Bayern wohl endgültig gezählt sein. Maurizio Pochettino sollte ganz oben auf der Kandidatenliste für Setiéns Nachfolge stehen.
Ja, so heißt es aus Spanien, aber auch der Präsident Josep Maria Bartomeu, der steht heftig unter Druck bei Barca. Der wird wegen seiner Personalentscheidung, der aktuellen finanziellen Lage des Clubs, die ja auch nicht besonders rosig aussieht, seit längerer Zeit schon heftig kritisiert. Und jetzt kommt das Bayern-Debakel noch obendrauf. Also sein Vertrag als Präsident läuft noch ein Jahr, aber Gerüchten zufolge dürfte seine Amtszeit ja vielleicht sogar schon vorzeitig enden. Vielleicht sogar heute oder vielleicht wird heute das Datum festgelegt, zu dem es neue Präsidentschaftswahlen geben wird. Die werden dann eventuell auch wieder vorgezogen, so heißt es aus Spanien. Also da wird sich einiges ändern, stand jetzt beim FC Barcelona und einiges davon entscheidet sich wohl heute.
Und ein kleines bisschen Sport gibt es sonst in der Welt auch noch, nämlich den US-Sport auch mal wieder und zwar dort das komplette Programm von der Major League Soccer über die NBA, die NHL und auch die MLB.
Und wir sind für heute fertig. Stand jetzt, das war's von uns hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben euch hoffentlich wie jeden Werktag wieder pünktlich um 7:07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht und euch mit genügend Argumentationsfutter versorgt, damit ihr im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine auch gerüstet seid. Und das machen wir natürlich auch morgen wieder.
Abonniert Stand jetzt gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes, dort könnt ihr uns auch bewerten, also gerne ein paar Sterne abgeben. Stand jetzt freuen wir uns auf eure Gedanken und gerne auch Anregungen und sagt's auch gerne weiter. Klickt auf Stand jetzt und klickt natürlich auch auf meinsportpodcast.de.
Denn das lohnt sich wirklich. Hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im Speziellen. Danke für euer Interesse heute und bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt
die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt
mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.